Heute zu Gast der CEO von Flaschenpost, Steffen Weich.
Wir haben jetzt unterschiedlichste Kategorien und Produkte mal angetestet, sind da sehr quantitativ unterwegs, ob es halt funktioniert oder nicht, und schauen uns jetzt gerade weitere Kategorien an, die potenziell integrierbar sind. Aber der Fantasie sind an der Stelle keine Grenzen gesetzt. Also wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren, 2018, angefangen, zur Weihnachtszeit Weihnachtsbäume mit anzubieten. Also das zeigt eigentlich relativ gut, dass die Logistik und die Dienstleistung für jegliches Produkt relevant ist.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Was mir kürzlich selber überrascht aufgefallen ist, ist, dass sich innerhalb des OMR-Podcasts so interne Serien ergeben. Zum Beispiel die Bootstrapping Champions. Wir hatten zuletzt über ein paar Wochen verteilt und haben demnächst auch noch immer wieder Leute zu Gast, die ohne Investorengelder große Firmen gebaut haben. Oder halt unsere Stammgäste, ist ein bisschen geplanter. Oder auch so die Champions im Lebensmitteleinzelhandel, in der Distribution der Logistik rund um das Thema. Da war dann sicherlich so ein Beispiel Picknick, da war ja der Gründer vor kurzem da. Oder Lieferando war auch der Gründer vor ein paar Wochen im Podcast. Und halt jetzt die Folge mit Steffen Weich von Flaschenpost. Einer Company, ich habe dann im Podcast da irgendwie überrascht, kurz gelacht, als ich gehört habe, wie groß sind diese mittlerweile 7.000 Mitarbeiter. Viele wahrscheinlich kennen die Firma noch gar nicht, weil sie noch nicht sozusagen on the ground in den jeweiligen Städten, wo ihr jetzt zuhört, überall überhaupt da ist. Aber so langsam rollen die das Land auf mit einem ganz anderen Ansatz als die Kollegen von Picknick. Dennoch, glaube ich, spannend, extrem viel Geld dahinter, sehr, sehr viel Impact möglicherweise auf unser zukünftiges Wirtschaftsleben. Vielleicht entsteht hier sogar ein deutsches Unicorn aus Münster heraus. Eine Geschichte, die man gehört haben muss. In dem Sinne direkt rein in den Podcast mit dem CEO Steffen Weich. Was? Moin Steffen.
Hi, grüß dich Philipp. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich bin ja neugierig auf was ihr da macht. Und wir sitzen auch eigentlich in Münster, ne?
Headquarter seit eh und je in Münster, genau.
Und jetzt muss man irgendwie, ich habe ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, aber sag nochmal mit kurz die Genese. Also was macht ihr? Das klingt jetzt so ein bisschen trockener, als es am Ende ist. Also Getränkelieferant, da denkt man sich, okay, das gibt's jetzt schon eine Weile. Wo ist da jetzt die große
genau.
Idee?
Genau, es klingt relativ trocken, auch wenn wir mit einem sehr, sehr flüssigen Gut agieren, total einfach zu verstehen. Wir liefern kostenfreie Getränke innerhalb von 120 Minuten oder bei der Vorbestellung am nächsten Tag bis an die Haustür, und das Ganze lieferkostenfrei, nehmen gleichzeitig das Pfand mit zurück, sodass der Einkauf einfach sehr, sehr convenient ist für den Endkonsumenten. Du hattest gesagt, primär B2C-Kunden, und das ist es in Anführungsstrichen auch schon. Wir selbst verstehen uns allerdings eher als Logistik-IT-Unternehmen und haben halt alle Prozesse entsprechend sehr technologieorientiert und skalierbar aufgebaut.
Aber beschreib mal so ein bisschen, was jetzt bei euch anders ist als bei demjenigen, der mir, weiß ich nicht, sonst die Getränke angeliefert hat aus einem Getränkemarkt um die Ecke oder so.
Genau, also den typischen Getränkelieferanten, der um die Ecke sitzt, kontaktiert man in der Regel per Telefon oder gegebenenfalls per Fax, und dann bekommt man am nächsten Tag ein Lieferzeitfenster von 3, 4, 5 Stunden zugeteilt und wartet dann de facto auf die Lieferung. Und bei uns ist es halt so, wir sind pure online, das heißt, die Bestellung kann via App oder Desktop erfolgen, und darauf basierend, dass halt mehrere Bestellungen parallel eintreffen an dem jeweiligen Standort, wird eine optimale Route der Bestellungen erzeugt durch einen Algorithmus. Und diese Route wird dann abgefahren, und das ermöglicht dann halt eine sehr effiziente Lieferung innerhalb der 120 Minuten. Das heißt, der Gedankengang ist komplett anderer, als der klassische Getränkehändler ihn verankert hat.
Und das macht ihr jetzt seit wie vielen Jahren?
Seit 2016, da gab es einen Restart. Es gab 2014, 2015 von Dieter Büchel damals initiierten Testlauf. Wir haben uns dann 2016 in Münster kennengelernt. Ich steckte damals noch mitten in der Promotion und wollte das Vorhaben nicht aufgeben, sodass ich halt in meiner Freizeit da ein bisschen unterstützt habe, erst bei Finanzierungsfragestellungen und dann nach Abschluss der Dissertation Fulltime. Dann kamen 2016, 2017 noch Christopher, unser CMO, und Niklas, COO, mit ins Gründerteam, und Dieter hat sich dann sukzessive aus der operativen Geschäftsführung in den Aufsichtsrat verabschiedet, und wie gesagt, es ging dann richtig los im April 2016 in Münster.
Und wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
Wir sind mit den Kollegen und Kolleginnen an den Standorten roundabout 7000 Mitarbeiter.
Das ist ja unfassbar, 7000 Leute. Das kann man, das heißt, also wenn man mal kurz umrechnet, ihr macht das seit 2016 so ernsthaft, das sind jetzt 4 Jahre, das macht dann in Summe irgendwie mal 4 mal 365. Also ihr stellt so am Tag irgendwie gefühlt so 7 Leute ein oder so.
Genau. Genau, wobei man dazu sagen muss, dass wir auch viele Teilzeitkräfte haben, die halt das einfach als Ergänzung zum Studium, als Mini- oder Midi-Jobber ausführen, die Tätigkeit. Aber grundsätzlich sind die Kolleginnen und Kollegen alle bei uns angestellt auf der Payroll, haben halt da irgendwie keine Subkontraktoren, mit denen wir agieren, sondern ja, haben da auch am Ende des Tages die Kontrolle über die Prozesse und über die Einstellungen, die wir vollziehen.
Und wie viele Standorte habt ihr mittlerweile?
Also wir sind jetzt vorgestern in Berlin gestartet, unser 21. Standort. Und wir beliefern aus diesen 21 Standorten ca. 135 Städte in Deutschland. Mhm. Du kannst dir so vorstellen, dass du halt ein Lager ermöglicht, auch mehrere Städte zu beliefern. Zum Beispiel in Düsseldorf können wir aus dem Lager auch Neuss mit beliefern, was ja auch durchaus eine eigene Stadt ist.
Mhm. Okay, also es ist ja erstmal eine Wahnsinnsgeschichte. So viele Leute... Wie habt ihr das finanziert? Also ich weiß natürlich, da gibt es jetzt auch bekannte deutsche VCs, aber auch internationale Venture Capitalists. Sag mal ein paar Worte dazu.
Genau, also initial ist Cherry Ventures zur Flaschenpost gekommen, die ersten Gehversuche mit unterstützt haben. Dann ist Vorwerk Direct Selling Ventures Teil des Cap Tables und insbesondere im letzten Jahr für eine gewisse Furore auch gesorgt. Der Einstieg von Tiger Global, ein absoluter Experte im Bereich E-Commerce und eben diese Finanzierungsrunde und Investoren haben es ermöglicht, recht sportlich zu wachsen. Wir haben 2019 10 weitere Standorte an den Start genommen und da halt das entsprechende investierte Kapital arbeiten lassen.
Und wie viel Umsatz macht die Firma schon?
Also wir haben schon relativ ordentlich einen dreistelligen Millionenumsatz.
Wow, wow. Und sagen wir mal jetzt, dann reden wir mal über Kundenakquise. Irgendwie habt ihr da jetzt eine Lücke gefunden offensichtlich, eine relativ große Lücke, die man so trotzdem ja nicht gesehen hat, bevor ihr da jetzt vor 4 Jahren losgelegt habt. Wie kriegt ihr da so schnell die Leute drauf oder was sind bei euch der Kern-Economic, der wegfällt oder der Kern-Kostenblock, der wegfällt, wo du sagst, okay, beschreib mal so ein bisschen, was das Modell so attraktiv macht.
Also letztendlich ist Attraktivität des Modells natürlich erstmal dadurch bedingt, dass es für jedermann relevant ist. Also es ist jetzt kein Nischenmarkt, über den wir sprechen, sondern jeder Mensch muss alle 6 bis 12 Stunden trinken, sonst kriegt er irgendwann ein Thema. Heißt erstmal ein sehr, sehr breiter Markt, den wir da ansprechen. Und auch da über 50 Milliarden alleine in Deutschland, B2C und B2B. Heißt erstmal wird das Produkt dadurch auch von jedermann verstanden. Und die Dienstleistung ist halt einfach. Du kannst es vielleicht auch in unserem Webshop erkennen, dass es jetzt keine ultra fancy Webpage ist, sondern einfach eine sehr, sehr klare Struktur hat, was impliziert, dass man halt auch nicht nur die junge Generation anspricht, sondern halt auch für Ältere relevant ist. Und das ist letzten Endes erstmal die Basis dafür, dass man ein Geschäftsmodell derart schnell skalieren kann. Das heißt, klar, der Markt muss vorhanden sein. Und dann ist es so, dass wir natürlich einen sehr tangiblen Schmerzpunkt im Alltag lösen, der ja de facto schon mit der Fahrt in den Supermarkt startet. Wenn du dir vorstellst, du schleppst die leeren Getränkekästen in dein Fahrzeug und fährst dann zum Supermarkt und dann hast du da die Pfandschlange samstags morgens dann ein bisschen länger als vielleicht donnerstags abends. Und dieser gesamte Prozess ist erstmal bis hin zu dem Punkt, wo man den Pfand los wird, inconvenient. Auf der anderen Seite ist es dann so, wenn du die Mineralwasserkästen dann ins Auto geschleppt hast, nach Hause gebracht hast, dass die Transaktion ja dann erst grundsätzlich beendet ist und auch dieser Prozess irgendwo nur bedingt Spaß macht und wir am Ende des Tages über ein Commodity sprechen, was grundsätzlich eine hohe Standardisierung aufweist. Und all diese Faktoren spielen erstmal da rein, dass die Dienstleistung sehr, sehr relevant ist und sehr, sehr gut angenommen wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir auch einen Kostenblock haben, dadurch, dass wir die Ware eben nach Hause liefern, Fahrer beschäftigen, Fahrerinnen beschäftigen und Kolleginnen und Kollegen an den Standorten in den entsprechenden Lägern. Und Das führt eigentlich zum zweiten Teil der Dienstleistung bzw. der Supply Chain, dass wir nämlich direkt die Ware sourcen. Also wir haben eigene Warehouses, ich habe es vorhin gesagt, 21 an der Zahl mittlerweile, und beziehen halt die Ware direkt vom Hersteller, das Gros zumindest, den Longtail über den Getränkefachgroßhandel, aber das ermöglicht natürlich sehr, sehr gute Einkaufskonditionen bei dem mittlerweile signifikanten Volumen. Und diese guten Einkaufskonditionen können wir dann ein Stück weit auch nutzen, um die Dienstleistung quer zu subventionieren und eben die kostenfreie Lieferung zu ermöglichen.
Aber das Produkt selber kostet dann, also wenn ich jetzt sagen wir mal, ich nehme jetzt eine Flasche Gerolsteiner und kaufe die im normalen Getränk oder bei Edeka, jetzt bestell die bei euch, ist dann die Flasche günstiger?
Also es kommt tatsächlich auf das Produkt an. Teilweise sind wir etwas teurer. Es hängt auch damit zusammen, was für Einkaufskonditionen respektive was für ein Volumen wir drehen. Wir probieren uns natürlich am stationären Markt zu orientieren, so dass man einfach eine de facto kostenfreie Lieferung bekommt und da irgendwo keine zu verdeckten Aufschläge existieren. Und das ist so die Strategie dahinter.
Okay, aber das heißt irgendwie die Flasche am Ende, wenn man jetzt mal unterstellt, dass im E-Commerce ja fast schon kostenfreie Lieferung, also zumindest im klassischen E-Commerce ja jetzt da irgendwie gelernt ist, in vielen Fällen, dann ist es bei euch auch so, aber der Preis ist häufig der gleiche, manchmal auch teurer.
Manchmal auch teurer, genau. Es hängt so ein bisschen damit zusammen auch, ob man das Produkt zwangsläufig teurer preisen muss oder kann. Also du kennst es vielleicht im stationären Handel, auf den Handzetteln, die man nach Hause geschickt bekommt, hast du ja in der Regel auf der Rückseite irgendwo die Fernsehbiere für 9,99, 8,99. Und diese Frequenzbringer, die der stationäre Handel nutzt, die gehen wir so nicht eins zu eins mit, sondern haben halt ganz klar, okay, wir bringen eine Dienstleistung und die Ware wird nach Hause verbracht, deswegen müssen wir da nicht in solche Ultrakampfpreise gehen, sondern können halt ein vernünftiges Pricing-Niveau anbieten.
Was kaufen denn die Leute? Ihr seid ja bislang nur in Deutschland, ne?
Bislang nur in Deutschland, genau.
Okay, also, ich höre raus, da ist mehr geplant.
Ja, genau. Also perspektivisch geht es auch über die Grenze. Zu deiner Frage zurückzukommen, also was kaufen die Leute? Wir sind gestartet mit dem Grundgedanken, dass wir tatsächlich der Alltagsversorger werden und der Nahversorger für jedermann und nicht der Partylieferant. Entsprechend lag auch der Fokus nicht auf Spirituosen oder Sekt bzw. Wein, sondern ganz klar auf Mineralwasser, Limonaden, Säfte und Bier. Und nach wie vor ist vom Volumen her kommt das Mineralwasser unser stärkstes Produkt. Da drehen wir ja das größte Volumen, dann gefolgt von Bier bzw. Limonaden und Säften. Und seit 2017 haben wir in etwa das Sortiment auch erweitert Richtung Sektwein, Spirituosen, um einfach ein kompletteres Sortiment zu haben im Getränkebereich, sind dann auch noch in andere Kategorien vorgedrungen, nämlich Kaffee, aber auch Hygienepapier, wie beispielsweise Haushaltspapier oder Toilettenpapier.
Okay, und dann seid ihr entsprechend auch Corona-Profiteur jetzt wahrscheinlich gewesen in den letzten Monaten, ne?
Ja, Corona-Profiteur hat immer so einen gewissen Beigeschmack. Also wir haben definitiv gesehen, dass mehr geordert wurde. Auf der anderen Seite war diese ganze oder ist diese ganze Corona-Pandemie natürlich auch ein Kraftakt für so ein junges Unternehmen. Warum? Weil uns de facto recht schnell klar war, dass das Virus jetzt nicht unbedingt an der deutschen Landesgrenze Halt macht. Und im Kontext einer Taskforce haben wir dann halt die Prozesse so adaptiert, dass wir auch eine kontaktfreie Lieferung anbieten können und die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts entsprechend in unseren Prozessen abbilden. Heißt, es ist in der Vergangenheit so gewesen, dass der Kunde quittiert, auf dem Handheld quittiert, dass die Ware überreicht wurde. Jetzt ist es so, dass der Kunde vorgelesen bekommt bzw. gezeigt bekommt, was an Pfand zurückgegeben wurde und was an Ware verbracht wurde. Und die Quittierung findet dann durch den Fahrer statt. Auf der anderen Seite solche Themen wie Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel.
Aber die Nachfrage ist stärker geworden.
Also ich meine, die Nachfrage ist stärker geworden und in unseren Augen auch nachhaltig stärker geworden. Hat natürlich irgendwo war zuträglich für die Customer Acquisition Costs, ganz klar.
Also so ein bisschen HelloFresh-Effekt, sage ich mal schon fast.
Ein HelloFresh-Effekt, genau. Wobei HelloFresh ja ein grundsätzlich komplexeres Produkt hat, ne?
Klar. Aber ich meine, man sieht ja, da ist jetzt schon auch irgendwie ordentlich Neukunden, ja, die sonst vielleicht nicht gekommen wären. Und sag mal, weil wir gerade über den Warenkorb so ein bisschen sprachen, und du hast jetzt erzählt, ihr habt das schon ein bisschen ausgedehnt in andere Richtungen. Ist das noch weiter angedacht, auch jetzt Richtung, weiß ich nicht, Tiefkühl, Pizza, sonst was zu gehen?
Also man muss natürlich grundsätzlich aufpassen, dass man sich nicht in Komplexität verstrickt. Das ist das oberste Credo, dass man sehr, sehr leane und sehr, sehr klare Prozesse beibehält. Es ist aber durchaus so, wenn du in den Shop reinschaust, dass wir schon Hygieneartikel und auch Nahrungsmittel im Shop haben und da Step-by-Step vorgehen. Also wir haben zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Zeit das Toilettenpapier-Paradoxon gesehen, dass auf einmal da die Nachfrage vollkommen durch die Decke gegangen ist und es auch vom Kunden schon gesehen wurde, dass wir nicht nur Getränke bereitstellen, sondern auch eben andere Produkte und Kategorien. Vorstellbar ist es, das ganze Thema noch zu erweitern. Ich meine, wenn man den aktiven Kundenkontakt hat, dann ist es relativ leicht, da auch ein gewisses Upselling zu betreiben. Aber nochmal zu dem Punkt, frische Ware und Tiefkühlputzer und Produkte, die einfach einen sehr, sehr hohen Komplexitätsgrad mitbringen, da sind wir vorsichtig und gehen da relativ bedacht vor.
Ich habe ja in der Einleitung schon gesagt, ihr seid indirekt schon häufiger im Podcast erwähnt worden, ohne dass wir bislang persönlich gesprochen hätten. Unter anderem vor kurzem, da hatte ich den Gründer von Picnic zu Gast. Das ist ja auch so ein, sagen wir mal, im Lebensmittelhandel Erfolgskonzept, dass es gar nach Deutschland kommt. Wahnsinns Ding. Mhm. Wie ist dein Blick, lass ein bisschen über Wettbewerb sprechen, also wie ist dein Blick auf sowas wie Picnic? Das ist dann schon am Ende ja, dann begegnet man sich irgendwo, ne?
Also ist nicht auszuschließen, ganz klar. Ich finde, Picnic, klar, macht einen tollen Job, sind auch sehr flink, was die aktuellen Expansionsaktivitäten anbelangt, gerade in Westdeutschland. Das System ist ein bisschen anderes. Ihr habt wahrscheinlich über das Milkman Principle gesprochen, was natürlich inkludiert, dass die Lieferung zu einem fixen Zeitpunkt in 1, 2, 3 Tagen stattfindet und diese Just-in-Time-Komponente, die bei uns ein eindeutiger USP ist, wird da nicht so gelebt, beziehungsweise steht da nicht so im Fokus. Auf der anderen Seite finde ich also Picnic ein tolles Konzept, gar keine Frage. Glaube aber, dass das Verbringen von beispielsweise Getränkekisten in der E-Flotte eine gewisse Herausforderung darstellt.
Und ich meine, ich war von dem Picnic auch recht überzeugt, weil dieses Milkman-Run-Prinzip, was der Michael mir da erzählt hat, das machte total viel Sinn. Jetzt kommt ihr mit einem Ansatz, irgendwie 120 Minuten ist die Ware da. Das widerspricht dem ja eigentlich frontal. Also, dass man sagt, okay, wir sind jetzt ganz anders unterwegs, unsere Logik ist eine ganz andere und die soll aber auch funktionieren. Gefühlt kann nur eins funktionieren. Entweder dieses Milkman-Prinzip ist das, was diesen Markt knackt, oder eures. Wie ist denn diese 120 Minuten, wie sind die zu schaffen? Also ich meine, das ist ja wahnsinnig schnell. Ja. Ich bestell was und dann müsst ihr extrem nah dran sein, ihr müsst extrem flexibel sein in der Bereitschaft, sehr viel Ressourcen vorhalten, all das, was der Mikkel mir erzählt, dass er das alles nicht machen muss, was ihm entsprechend auch Geld spart, seid ihr offensichtlich bereit zu tun?
Ja, genau. Also ich meine, am Ende des Tages ist ein Density-Game. Ich habe vorhin gesagt, dass wir die Warehouses selbst betreiben und halt auch die Ware entsprechend vorhalten. Und wir sind einfach sehr, sehr schlank und sehr, sehr fix in den Gesamtprozessen, was jetzt beispielsweise das Picking betrifft. Und das ist erstmal grundsätzlich die Basis, dass man die Dienstleistung Getränkelieferung in 120 Minuten anbieten kann. Und am Ende des Tages geht es dann halt um den Routing-Algorithmus, der dann halt die optimale Route aussteuert. Und wir haben zu Hochzeiten zwischen 6 bis 10 Stops pro Trip. Das heißt, da hat man auch schon entsprechende Effizienzen auf dem einzelnen Trip. Und das ermöglicht halt auch profitabel zu wirtschaften in einem Modell, was da heißt 120 Minuten Lieferung.
Aber das heißt, es kann nur gehen über, du hast gerade Density gesagt, also hohe Dichte und extrem hohe Frequenz. Weil wenn ihr das Fahrzeug einmal beladen habt, dann hilft es dir ja nicht, wenn eine Bestellung reinkommt, die du anfahren könntest, du hast die Ware dann nicht im Wagen. Also das heißt, du musst ja immer neue Leute sozusagen losschicken, den Wagen jedes Mal neu beladen. Und dann, das heißt, du brauchst ja wahnsinnig viele Bestellungen.
Ja, genau so ist es. Aber das hat jetzt die Zeit gezeigt, dass das halt auch möglich ist. Also wir sind an einigen Standorten profitabel unterwegs, was halt einfach zeigt, dass eben die Rechnung da aufgeht.
Und also ihr sagt selber, ihr habt 2 Millionen Bestellungen pro Jahr. Ist das noch aktuell?
Mittlerweile müssen es mehr sein. Also wir, um dir mal eine Größenordnung zu geben, wir verkaufen in etwa 100.000 Kisten pro Tag. Also es sind mehr als 80 LKW-Ladungen.
Okay, 100.000 Kisten. Das heißt, wenn ihr jetzt bei Gerold Steiner in einen Termin reingeht, dann seid ihr jetzt auch schon, sagen wir mal, bei denen unter den Top 3 Kunden?
Schwierig zu sagen. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie die Top 3 definiert werden. Ob es jetzt das reine Volumengeschäft ist, da gibt es mit Sicherheit noch größere Handelsketten, die vor uns stehen, oder ob es halt einfach die Relevanz und den Kundenzugang betrifft. Ich denke, da sollten wir dann auf Top 1 sein.
Okay, weil ihr die Endkunden auch selber wirklich erreicht, ja?
Genau, wir erreichen die Endkunden, wir kennen unsere Kunden und das ist ja eben ein Thema, was der stationäre Handel so in keinster Weise bieten kann.
Aber Gott, die großen Lebensmittelhändler werden noch mehr Volumen abnehmen, also eine Edeka oder eine Rewe wird noch mehr.
Genau, die werden, also ganz klar, weil ich meine, die sind ja auch am Ende des Tages in der 15.000 Seelengemeinde um die Ecke vertreten, wo unser Service noch nicht angeboten wird.
Wie groß muss denn eine Stadt sein, dass sie für euch passend ist?
Also wir sagen so 250.000, 300.000 Einwohner sollte die Stadt schon haben. Unser aktuell kleinster Standort ist tatsächlich Münster mit knapp 330.000 Einwohnern.
Okay. Ja. Aber ansonsten habt ihr aber auch schon ganz Deutschland sozusagen relativ tief erschlossen, oder?
Ja, also es gibt noch zwei der Whitespots, vielleicht zur Chronologie gestartet, eben in Münster dann 2017 die erste in Anführungsstrichen richtige Stadt Köln expandiert und gesehen, dass das Modell auch da funktioniert und die Nachfrage sich analog zu Münster entwickelt hat. Und dann ging es weiter Richtung Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg, dann nach Düsseldorf, dann in den hohen Norden nach Hamburg. Und mittlerweile sind wir halt von Hamburg bis München über Mannheim ins komplette Ruhrgebiet hinein.
Berlin?
Aber auch in Dresden, Leipzig und jetzt unser jüngster Zögling Berlin vertreten. Mhm. Genau.
Mhm. Und nochmal ein anderes Gespräch, was ich hatte, wo ihr auch aufgetaucht seid, ist mit dem Kollegen Christmann, das ist ja der CEO von Dr. Oetker. Und die haben jetzt, oder damals mir auch erzählt, das verfolge ich so ein bisschen, die haben ja so eine Art Wettbewerber zu euch relativ früh schon gegründet, haben gesehen, was ihr da macht, fanden das spannend und auch für sich relevant. Und das heißt jetzt Durst Express. Wie nimmst du das wahr?
Genau, also grundsätzlich fühlen wir uns natürlich geehrt, dass das Modell Flaschenpost auch so viel Anklang trifft, dass es de facto kopiert wird. Grundsätzlich, also Wettbewerb belebt das Geschäft. Es ist so, dass es ein Stück weit eine Akzeleration der Aufklärung gibt, dass man halt Getränke online kaufen kann, weil das muss der Kunde de facto auch erst einmal lernen. Wenn wir zu Marketingaktivitäten zu sprechen kommen, dann kann ich dir auch noch was dazu erzählen, dass es halt nicht nur rein online funktioniert, Kunden zu akquirieren, sondern man halt auf traditionelle Kanäle zurückgreifen muss. Zur Durst Express, ja, also es ist, wie ich gerade sagte, wir haben da jetzt keine riesen Bauchschmerzen, haben auch einige Standorte, wo wir beide vertreten sind und fühlen uns geehrt, dass die Radeberger Gruppe bzw. Dr. Oetker uns da kopiert hat.
Also wie viel kleiner sind die als ihr?
Schwer zu sagen. Also ich meine, sie haben jetzt 6 Standorte, haben angefangen in Berlin 2017, 2018 und ich würde jetzt von der Standortquantität sagen, dass wir da schon noch ein gutes Stück davor sind. Hm.
Aber generell haben die das auch gemacht, nach meiner Einschätzung, aus ein bisschen Sorge, dass am Ende ihr den Endkundenzugang monopolisieren könnt, fast wie eine Digitalplattform, ne? Also sagt irgendwie, am Ende habt ihr die ganzen Endkunden. Das ist ja auch so ein bisschen die wahre Stärke des Modells, die man jetzt vielleicht nicht sofort sieht, aber oder nicht sofort realisiert. Aber das ist ja das, was eigentlich für euch spannend ist. Ihr könnt neue Sachen reinverkaufen, ihr könnt aber auch sozusagen am Ende sagen, naja, wenn wir den Preis nicht bekommen, dann bist du halt nicht mehr auf unserer Website. Das heißt, du hast ganz andere Möglichkeiten im Einkauf. Du kannst mit dem Kundenzugang alle möglichen Sachen machen. Das ist schon das, was eure Sexiness ausmacht, ne?
Ganz, ganz klar. Also strategisch betrachtet stimme ich dir da hundertprozentig zu, dass es halt erkannt wird von diversen Marken, dass es halt wichtig ist, einen direkten Kundenzugang zu haben und nicht immer den Handel dazwischen. Und das ist mit Sicherheit eine der wesentlichen Ratios gewesen, warum das so gepusht wird, das Thema. Mhm.
Lass mal ein bisschen über Kundenakquise sprechen. Das ist ja bei uns immer ein wichtiges Thema. Jetzt habt ihr so viele Kunden in so kurzer Zeit akquiriert. Welcher Kanal ist das im Kern?
Es kommt so ein bisschen darauf an, ob du tatsächlich in die Akquisition gehst, was die Marketingaktivitäten oder halt in Retention Marketing gehst. Da bist du tatsächlich im Zweifel der Experte, welche Kanäle da die richtigen sind. Bei uns ist es halt so, wenn wir in einen neuen Markt einsteigen, dann geht es erstmal darum, den Kunden dafür zu sensibilisieren, dass man online Just-in-Time-Getränke kaufen kann. Das heißt, wir greifen auf recht traditionelle Offline-Medien zurück, wie Flyer oder 18:1-Formate, auch Radiokampagnen zählen teilweise dazu, aber dann halt auch die klassischen Online-Kanäle, Google AdWords, Google Banner und halt eben auch Social-Media-Aktivitäten, um da eine gewisse Präsenz an dem jeweiligen Standort zu haben, wenn man ins Internet geht. Und das sind de facto die Kanäle, mit denen wir in eine neue Stadt hineingehen. Es ist ganz, ganz unterschiedlich, hängt natürlich auch davon ab, ob der Standort remote ist, das heißt kein direkter Flaschenpoststandort schon in der unmittelbaren Umgebung, oder halt wie beispielsweise im Ruhrgebiet in den Nachbarstädten die Flaschenpost schon aktiv ist. Also ein Beispiel, wir haben Bochum vor Dortmund eröffnet und die Dortmunder kannten halt die Flaschenpost schon aus Bochum. Klar, weil man sich im Ruhrgebiet in der Regel von Westen nach Osten und Osten nach Westen bewegt, sieht man, dass es da schon den Service gibt, und das akzeleriert natürlich dann auch die Startphase, wenn man in eine neue Stadt einsticht.
Aber generell macht ihr also alle Kanäle, die man regional aussteuern kann. Das ist ja vielleicht ein Grund, warum nach wie vor die Marke jetzt kein, ich würde ohne euch zu nahe zu treten sagen, immer noch kein Household Name ist. Also es ist jetzt nicht Zalando, ne? Obwohl es ja schon wirklich viele Leute, ich war ja auch gerade 7000 Mitarbeiter und so eine Position schon, aber man spürt es halt noch nicht. Ihr kommt so ein bisschen aus der Region und ihr habt jetzt nicht diese total Streuverluste, gibt es gar nicht, TV-Werbung oder jetzt überregionalen Kampagnen gemacht.
Ja, also das stimmt. Der Fokus ist ganz klar eine lokale Kommunikation auf Basis eben dieser Streuverluste, die wir nicht gebrauchen können. Und im Vergleich zu Zalando, die mit den üblichen Logistikern zusammenarbeiten und dadurch de facto in ganz Deutschland relevant sind und präsent sein können, ist es bei uns so, dass wir nur da präsent sind und relevant sind, wo wir halt unseren Service anbieten in den entsprechenden Postleitzahlen. Gebieten.
Deswegen macht auch kein TV. Also ist das der Grund, warum wir keine
TV-Werbung haben? Wir haben, ja, interessant, dass du es ansprichst. Wir haben tatsächlich TV-Werbung seit vergangener Woche.
Aha, okay, weil ihr jetzt sagt, mittlerweile sind wir dann doch so groß, dass die
Streuverluste
dann
da also gibt, mittlerweile, egal sind. Ja, mittlerweile mit der Ausdehnung, die ich vorhin angesprochen habe, und der nationalen Präsenz ergibt halt auch TV-Sinn mittlerweile.
Okay. Aber das heißt, ihr spielt die ganze Klaviatur. Man kann jetzt nicht sagen, dass ihr gewachsen seid mit Außenwerbung oder gewachsen mit Radiowerbung oder, sondern es ist der Mix.
Also, es ist der Mix, und ich meine, dieser Mix ist halt auch möglich auf Basis der sehr, sehr breiten und heterogenen Kundenstruktur. Und weil im Zweifel das Senioren-Ehepärchen ist nicht bei Instagram oder bei Facebook aktiv. Deswegen ergibt da halt auch Radio und 18:1 Sinn.
Und wer ist denn eure Kernzielgruppe? Sind es dann doch eher ältere Leute?
Also zum einen natürlich die online-affine Jugend in Anführungsstrichen, das heißt die 20- bis 30- bis 40-Jährigen. Aber auch da im Vergleich zu anderen Online-Playern ein Stück weit eine ältere Zielgruppe. Rentnerhaushalte gehören zu den Kunden. Und von daher sind wir da sehr, sehr breit, aber du hast nach wie vor den Fokus in den 25, 30, 45-Jährigen so in dem Bereich.
Wirklich, weil ich hätte jetzt gesagt, das ist ja eigentlich gar nicht denen das ein großes Problem löst. Also ich mir überlege, als ich alleine gewohnt habe, da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, im Supermarkt 2 Pullen mitgenommen, das hat gereicht. Ich hätte dann gar nicht die Zeit gehabt, da groß auf jemanden zu warten oder die Lust gehabt. Jetzt mit Familie, größeren Einkäufen oder älteren Leuten, wenn man nicht mehr tragen kann, ist das irgendwie anders geworden. Also ihr merkt, dass die Jungen euch eher adaptieren als die Älteren, okay?
Also, wie gesagt, bunter Mix. Fokus sind halt 30- bis 40-Jährigen, aber auch die Älteren nutzen den Service, weil es da tatsächlich um den Convenient-Gedanken geht. Und wenn du irgendwo nach Hause fährst, nach getaner Arbeit und dir überlegst, fahre ich jetzt zum Supermarkt beziehungsweise zum Getränkeabholmarkt und kaufe da 4 Kisten Mineralwasser oder fahre ich direkt nach Hause und lasse sie mir liefern, dann ist die Antwort meines Erachtens relativ klar.
Und was kostet euch jetzt ein neuer Kunde?
Es kommt so ein bisschen auf den Standort an. Ich hatte es ja vorhin gesagt, ob der Standort eher remote ist oder ob der Standort in einem Bereich liegt, wo die Flaschenpost schon eine gewisse Präsenz hat. Genaue Keks möchte ich jetzt ungern kommunizieren, aber das sind sozusagen die ausschlaggebenden Faktoren.
Aber man liegt denn da schon im eher dreistelligen Bereich oder kriegst du noch
Nein. Also wesentlich geringer.
Okay, also man für 20 Euro kann man Neukunden, Größenordnung, ist eher in dem Bereich als im 100 plus.
Ja, genau. Lassen wir es so stehen, ja.
Okay. Ja. Ja gut, also ich meine, irgendwie muss das Modell ja aufgehen. Also am Ende ist ja immer dieselbe Frage, was kostet der Kunde? Und dann die nächste Frage ist, wie lange kann man ihn halten? Also ich meine, das ist dann wahrscheinlich bei euch der Vorteil, dass ihr dann irgendwie so einen Kunden jahrelang plant zu haben oder jetzt auch schon wisst, dass ihr den jahrelang habt.
So ist es. Also das Thema, wann amortisiert sich ein Kunde, hat natürlich was mit der Retention zu tun. Und jetzt war es in den Anfängen so, dass wenn wir Kunden verloren haben, es teilweise auch damit zusammenhing, dass die Kunden einfach umgezogen sind an einen Stand, wo die Flaschenpost noch nicht zugegen war. Wenn du dir überlegst, wie die USPs ausschauen, dass du halt das ganze Thema kostenfrei nach Hause geliefert bekommst, gibt es erstmal keinen Grund, nicht bei uns zu kaufen. Mhm. Und das führt halt auch dazu, dass wir eine ultra loyale Kundenbasis haben und eine sehr, sehr gute Retention Rate und sich auch das in einem sehr, sehr guten NPS widerspiegelt, wie groß das Vertrauen in die Dienstleistung ist.
Das heißt, jetzt mal hart gesprochen oder zu euren Gunsten gesprochen, wenn der Kunde nicht umzieht, dann verliert ihr ihn nicht, so ungefähr.
So ist es, genau. Dann bleibt er uns erhalten.
Das heißt, was man bei euch sieht, ist dasselbe Phänomen, was man vielleicht vor ein paar Jahren bei Zalando gesehen hat. Alle denken, was für ein Wahnsinn, wie kann das sein, so viel Geld, das ist alles viel zu teuer, umsonst die Schuhe verschicken und das T-Shirt umsonst verschicken, es lohnt sich doch alles gar nicht. Und was die Leute halt am Anfang nicht gesehen haben, ist, wie gut die Retention ist und dass sich das dann irgendwie langfristig halt dann doch lohnt, wie man ja jetzt ja weiß. Das ist auch dieselbe Wette, also ihr sagt auch, oder wahrscheinlich gucken ja viele das Modell an und denken sich, okay, die Jungs, Quatschidee, viel, viel zu teuer, die ganze Werbung, der ganze Logistik, das macht gar keinen Sinn. Aber wenn man dann weiß, okay, so ein Kunde bleibt irgendwie euch jahrelang erhalten und ihr legt irgendwie jeden Tag irgendwie tausende Neukunden zu, dann realisiert man irgendwann, dass ihr da so ein Monster erschaffen habt.
Ja, genau. Also es ist, Monster würde ich es jetzt nicht nennen, sondern ein Top-Service, aber du hast recht, de facto bleibt das der Kunde erhalten und das ist ein Teil des Gesamtmodells und wir haben nun mal einfach ein Commodity, was nicht viel Neukundenakquise impliziert, weil du dir halt nicht überlegst, kaufe ich mir jetzt ein neues Paar Sneaker oder schaue ich auf einer Umzugsplattform, wer die Transaktion am besten abbilden könnte, sondern es ist einfach ein Grundbedürfnis, was einen automatischen Reminder, wenn die Getränke aus sind und dann wird wieder bestellt.
Okay, aber sagen wir mal so, ihr legt auch jetzt gar keinen Wert groß auf dieses ganze Love-Brand-Thema, sondern ihr sagt irgendwie, wir wollen simpel und Commodity sein. Wenn man jetzt so guckt, Instagram, da habt ihr jetzt ja auch nicht viele Follower, das ist alles für euch so nice, aber nicht wichtig. Wichtig ist einfach die dauerhafte Kundenbeziehung, gutes CM, Neukunde rein und dann also am Ende Logistik im Griff zu haben. Ne?
Genau so ist es. Also wir haben jetzt, ich meine, bei Facebook knapp 100.000 Follower, bei Instagram knapp 20.000 Follower. Das sind jetzt für ein Unternehmen der Größe keine riesigen Zahlen, ist aber, wie gesagt, auch nicht so wichtig, weil am Ende des Tages geht es um die operative Exzellenz und die vernünftige Ausführung der Dienstleistung. Und es ist auch relativ schwierig, eine Kiste Mineralwasser oder eine Packung Toilettenpapier emotional aufzuladen über Instagram. Da gibt es andere Dienstleister oder Marketplaces, die Produkte verkaufen, die da geeigneter sind.
Und wie geht sowas jetzt weiter? Also jetzt rasantes Wachstum, jetzt haben wir gerade die Umsatzzahlen zumindest so andeutungsweise gehört. Dann kommt irgendwann ein IPO?
Also über das Exit-Szenario machen wir uns de facto noch keine Gedanken dafür. Liegen noch zu viele Herausforderungen auf der Strecke. Also das, was jetzt in den nächsten Monaten passieren wird, ist national sich weiterzuentwickeln, dann sukzessive auch mal andere Kategorien durchaus anzutesten und dann zu evaluieren, ob man auch noch im Ausland das Modell entsprechend aufziehen kann. Da analysieren wir gerade und schauen uns das im Detail an, wollen da keinen Schnellschuss wagen. Und wie der Exit am Ende des Tages ausgestaltet ist, das kann ich dir de facto noch gar nicht sagen. Also,
und welche Kategorien guckst du
da? Da sind wir noch nicht.
Also wenn du sagst, ihr guckt
ja, schon eben ein hoher Standardisierungsgrad muss das Produkt haben, sodass die Komplexität nicht zu hoch ist. Ich hatte es vorhin gesagt, und wenn du jetzt mal in den Shop reinschaust, dann siehst du eben auch schon mehr Hygieneprodukten und bei den Nahrungsmitteln, die wir anbieten, zum Beispiel Konserven oder halt auch Reinigungsmittel, dass wir da aufachten, dass die Produkte nicht verderblich sind und dadurch halt gut in den Logistikprozess integrierbar.
Und ländermäßig, was also das nachbarschaftliche Ausland hier in Deutschland, Holland, irgendwie sowas in der Art?
Also es ist denkbar, es steht noch nicht fest. Wir gucken uns halt einfach die einzelnen Nachbarländer an. Es gibt durchaus Länder, jetzt hattest du gerade Holland angesprochen, die online affiner sind, was den FMCG-Einkauf betrifft. Von daher, ja, interessantes Land. Man muss nur schauen, ob das der relevante nächste Schritt ist oder ob es gegebenenfalls einfacher wäre, ins deutschsprachige Ausland, beispielsweise Österreich, zu gehen oder wie es halt auch in Osteuropa ausschaut. Aber wie gesagt, da sind wir gerade noch in der Analyse und da ist noch nichts in Stein gemeißelt.
Ist denn euer Naming eigentlich Flaschenpost in Stein gemeißelt? Also ich meine, wenn man so jetzt hört, was ihr vorhabt, dann ist ja schon fast Flaschenpost ein bisschen schädlich, weil ich meine, dann glaubt man ja, man bekäme bei euch nur Getränke und das ist ja dann für euch eine doppelte Herausforderung, immer zu sagen, nee, mittlerweile gibt es auch ein paar andere Sachen.
Ja, also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es schädlich ist. Du hattest in den Anfängen bei Zalando jetzt auch nicht unbedingt den kompletten Fashion-Händler im Hinterkopf, sondern eben den Schuhfokus, sodass man mit Sicherheit die Wahrnehmung einer Marke auch verändern kann.
Aber die hießen ja nicht Schuhpost, die hießen ja Zalando.
Ja, ja, genau, die hießen nicht Schuhpost. Wäre auch mal spannend zu sehen, ob das genauso gut funktioniert hätte. Aber nee, wir müssen natürlich, wenn wir ins Ausland gehen, nochmal über ein Rebranding nachdenken, weil die Flaschenpost in Frankreich jetzt auch nicht unbedingt so 1:1 funktioniert. Aber das ist keine Diskussion, die wir aktuell führen, sondern das wird die Zeit zeigen.
Und hast du mal die CEOs von Edeka oder Rewe oder so getroffen? Also oder haben die euch mittlerweile entdeckt oder wie nehmen die euch wahr?
Nein, ich habe sie noch nicht persönlich getroffen. Ich weiß aber, dass sie uns schon sehr, sehr interessiert beobachten und sehen, was da passiert. Letzten Endes alle Händler unisono und auch die einzelnen Brands, oder das vorhin angesprochen, verstehen mittlerweile, wie wichtig es ist, dass man den Konsumenten direkt ansprechen kann. Und da weiß ich halt aus sicherer Quelle, dass es schon sehr, sehr interessiert betrachtet wird, was wir da aktuell veranstalten.
Ich meine, das ist ja für die wirklich eine Bedrohung. Also ich jetzt, bei Edeka sind es ja, glaube ich, so Genossen, ne, die dann da irgendwo so die Märkte betreiben. Am Ende war wahrscheinlich Getränke für die auch immer ein Umsatz, der relevant war, um jetzt gerade so Hygienesachen und so. Das geht ja dann im Zweifel Schritt für Schritt in einen Kanal rein.
Ja, also das wird die Zeit zeigen. Am Ende des Tages ist es ja so, dass auch eben die von dir genannten online aktiv sind, wenn man sich einen Bringmeister anschaut, wenn man sich einen Rewe online anschaut und da halt auch mit einer sehr, sehr weiten Produktpalette an den Start gehen, unter anderem auch Getränke verkaufen bei Rewe online. Indes merkt man halt in der Struktur, dass der Getränkefokus da nicht sehr ausgeprägt ist, weil du kannst halt nur eine gewisse Anzahl an Kisten bestellen und dann gibt es halt auch noch eine Strafgebühr, die du auf den Kasten zahlen musst, ab einer gewissen Anzahl an Getränkekästen, sodass sie das Getränkethema auch schon jetzt spielen, wenn man den jetzigen Vergleich ziehen möchte, allerdings da nicht der Fokus drauf liegt. Und ob es perspektivisch eine Bedrohung, eine Gefahr wird, das wird die Zeit zeigen, finde ich jetzt herausfordernde eine Aussage dazu treffen.
Aber eigentlich, das so jetzt so nüchtern, in Wahrheit schmunzelst du doch selber, dass irgendwie so ein Edeka sagt, irgendwie wir heben eine Strafgebühr, also sagt dem Motto, wer online bei uns kauft, wird bestraft, wenn du in den Laden kommst, wirst du belohnt. Das ist ja irgendwie jetzt...
Paradox, ja. Also es entspricht eigentlich nicht der Möglichkeit, den Warenkorb zu erhöhen, da gebe ich dir recht.
Und ja, also das ist ja verrückt in der heutigen Zeit zu sagen, ja, wenn du online kaufen willst, dann wird es teurer. Damit nimmst du dich ja eigentlich aus dem Markt raus. Ne? Also, und für dich ist das ja super. Ja. Also du kannst ja entspannt lächeln, dass die es machen.
Ja gut, es zeigt halt einfach, dass der Fokus an der Stelle nicht auf die Getränkekiste gerichtet ist, sondern die Riesenanzahl an SKUs, frische Produkte, Frozen Goods etc. wahrscheinlich im Fokus stehen. Und wenn man als Vollsortimenter in den Markt eintreten möchte und wahrgenommen werden möchte, dann muss man immer auch Getränke anbieten. Und das zeigt eigentlich, dass die Logistik nicht diesen Fokus hat. Und das ist halt bei uns komplett anders. Bei uns dreht sich alles um das unliebsamste Gut, das schwerste Gut und vielleicht das nicht unbedingt most sexy Gut, Getränkekiste. Und wenn man diese Infrastruktur vernünftig aufgebaut hat, dann kann man ja de facto alles Mögliche in diesen Prozess integrieren.
Wenn man sich die Charts vorstellt, die ihr da jetzt Investoren zeigt, dann wird es ja wahrscheinlich auch so sagen, der Lebensmitteleinzelhandel ist die größte Industrie der Welt. In Deutschland irgendwie mehrere 100 Milliarden oder was immer Umsatz. Also das heißt, ihr seid jetzt auch noch nicht irgendwie jetzt bei 80%, sondern ihr habt... Wo steht ihr jetzt beim Reifegrad?
Nein, also aktuell testen wir das an. Also wie gesagt, wir haben jetzt unterschiedlichste Kategorien und Produkte mal angetestet, sind da sehr quantitativ unterwegs, ob es halt funktioniert oder nicht, und schauen uns jetzt gerade weitere Kategorien an, die potenziell integrierbar sind. Aber der Fantasie sind an der Stelle keine Grenzen gesetzt. Also wir haben zum Beispiel vor 2 Jahren, 2018, angefangen, zur Weihnachtszeit Weihnachtsbäume mit anzubieten. Also das zeigt eigentlich relativ gut, dass die Logistik und die Dienstleistung für jegliches Produkt relevant ist. Da konntest du halt einfach deinen Weihnachtsbaum bei uns bestellen in 2 Größen und den hast du nach Hause geliefert bekommen. Das ist noch sperriges Gut als der Getränkekasten. Aber wie gesagt, das zeigt halt, dass da der Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Und da gehen wir jetzt halt über die einzelnen Kategorien ins Testing und schauen halt einfach, was funktioniert gut und was nicht.
Habt ihr denn so die Standard-Lieferfahrzeuge? Also fahrt ihr wirklich mit den normalen Autos, Lieferautos von der Stange rum? Weil bei Picknick war es ja so, die haben ja sich wirklich eigene Sachen gebaut. Mhm. Das war ja auch ein Schwerpunkt, das, was der Michael im Podcast erzählt hat, dass das für die so die Entwicklung des Autos, für die schmale Straßen, Elektro, leicht zu beladen, entladen, wie seid ihr da?
Ja, also wir haben tatsächlich nur geringe Anpassungen in den Fahrzeugen vorgenommen. Wir haben eine E-Flotte im Test, schauen uns das sehr, sehr genau an. E-Mobility, super relevantes Thema für uns. Ich sag mal, für leichte Güter ist das E-Fahrzeug aktuell auch als Transporter ganz gut geeignet. Sobald die Produkte schwerer werden, ist es definitiv eine Herausforderung. Da muss man halt einfach mal schauen, was die Zulademöglichkeit und die Reichweite betrifft. Ich denke, in dem Markt passiert so viel, dass wir auch da sukzessive die Flotte Richtung E-Fahrzeuge weiter umstellen werden. Aber auch das erst, wenn es tatsächlich skalierbar ist und die Fahrzeuge zu dem passen, was wir anbieten.
Sind eigentlich die meisten eurer Kunden, hängen die in der App oder kommen die über die mobile Website oder das stationär? Wie ist das da so der Breakdown?
Also das Gros mittlerweile über die App. Wir haben die App relativ spät, erst vor circa 1,5 Jahren gelauncht. Ist eine native App, iOS und Android, und da ist mittlerweile der meiste Traffic, der über die App kommt. Es kommt auch so ein bisschen da auf den Kunden an. Der B2B-Kunde ist dann doch eher Desktop-affiner. Der B2C-Kunde, gerade halt der jüngere Kunde, nutzt halt die App, und das funktioniert sehr, sehr gut, und dann sind wir echt happy mit.
Und es ist dann aber auch so ein bisschen so bei Jüngeren, dass es wie so ein Abo-Modell ist. Also es kommt einmal die Woche, oder muss man das jede Woche neu bestellen?
Nee, du bestellst neu. Wenn du ein Abo-Modell hättest, dann würde das natürlich auch implizieren, dass du immer in dem Zeitpunkt, wo halt die Lieferung stattfindet, daheim bist. Und das beschneidet die Flexibilität im Alltag. Weil ich kann dir jetzt nicht sagen, ob ich in 4 Tagen um 15.30 Uhr daheim bin. Und wenn da das Abo liegen würde, dann wird es nur zu prozessualen Problemen führen. De facto sehen wir aber ein Subscription-like Behavior der Kunden. Das heißt, der Kunde kommt regelmäßig wieder, und wir können auch relativ gut vorhersagen, wann, wie, wo, welcher Kunde die Dienstleistungen in Anspruch nehmen wird.
Da liegt dann auch wahrscheinlich ein bisschen Magie drin. Also das irgendwie muss es ja, irgendwie muss es ja handelbar werden. Ich stelle mir das wie ein Riesenchaos vor, wenn da zigtausende von Leuten permanent was haben wollen, erwarten, dass in 2 Stunden da ist, und dann kommt das da bei euch irgendwie alles rein. Das irgendwie zu strukturieren.
Also es ist sehr, sehr durchdacht, und es ist halt auch ein integriertes System, wo halt einfach mit entsprechenden Nachfrage-Forecasts gearbeitet wird und darauf basierend natürlich ausreichend viele Fahrerinnen und Fahrer vor Ort sein müssen. Und das ist schon eine große Herausforderung und ist auch gleichzeitig eine sehr, sehr hohe Komplexität. Und das haben wir, da liegt eigentlich auch so die Secret Source der Flaschenpost, alles in-house entwickelt, entwickeln das konstant weiter. Da ist nichts von der Stange, was Kernprozesse betrifft, und da setzen wir halt voll auf Make und nicht auf Buy. Und das ist es de facto, wie du auch gerade schon skizziert hast, die Komplexität da zu minimieren und effiziente Prozesse zu ermöglichen.
Ich wollte gerade sagen, also das ist ja das, wenn man so was wir jetzt so rausgearbeitet haben, was rausgeschält, was mir in Erinnerung bleibt, ist aus dem Podcast hier, ist, Kundenakquise schön und gut, ja, das macht ihr regional, das ist jetzt aber auch, wenn man so ein Produkt hat und sagt, keine Lieferkosten und so, ist das nicht jetzt so verrückt, ja? Da baut ihr jetzt keine Marke auf mit irgendwelcher Wahnsinnskreativität, sondern euer Asset oder das, die Kernwertschöpfung liegt darin, diesen sehr, sehr guten Service, der wird ihn am Ende auch erfüllen zu können, nicht nur versprechen zu können.
Ja? So ist es. Also das Vertrauen in die Dienstleistung, darum geht es am Ende des Tages. Und mehr muss man gar nicht liefern. Das mit dem Zwinkern im Auge, also einfach zu seinem Lieferversprechen stehen und da operativ exzellent zu arbeiten. Darum geht es am Ende des Tages, um halt auch die Retention hochzuhalten.
Aber es ist auch ein Low-Margin-Geschäft, ne? Also ist ja der Lebensmitteleinzelhandel sowieso. Also man hört ja da teilweise von irgendwie, weiß nicht, 1-3% Umsatzrendite. Das ist bei euch dann wahrscheinlich auch.
Sieht ein bisschen anders aus bei uns. Also ich kann mich jetzt nicht konkret zu Margenprofil äußern, logischerweise. Es ist aber schon so, wie ich vorhin angedeutet habe, dadurch, dass wir direkt die Produkte beziehen, haben wir halt inbound-seitig schon ein effizientes Margenprofil. Du hast es eigentlich so in der Getränkeindustrie, dass vom Hersteller die Güter verbracht werden zum Getränkefachgroßhandel, dann da neu kommissioniert bzw. konfektioniert werden und dann in den Retail-Store verbracht werden. Und dieses Ab- und Aufladen von Ware, was jetzt nicht unbedingt eine signifikante Wertschöpfung ist, ersparen wir uns. Und da hängt natürlich schon noch ein gewisser Margenvorteil drin, der dann durch den Direktbezug einfach gehoben werden kann.
Und gibt es denn bei euch demnächst dann auch diese, was jetzt ja Amazon im ganz großen Stil macht, aber was ja im Handel auch schon immer irgendwie üblich war, so eine Art Bewerbung innerhalb der Fläche? Also dass man sozusagen bei euch dann als meine armen Gerolsteiner Kollegen dann gesagt bekommen, naja, wir können ja euch hier oben positionieren, kostet nur extra. Oder wir können ja irgendwie folgendes Bier mal hier in der App oder auf der Flaschenpostseite prominenter zeigen, kostet nur extra. Also ne, dass man sozusagen ein Mediageschäft schon fast aufbaut.
Ja, also klar ist es auch ein Gedanke, mit dem wir uns umtreiben und der auch immer mehr von der Industrie verstanden wird. Als wir gestartet sind, wurden wir de facto für verrückt erklärt, wie soll das funktionieren, und ein Stück weit auch belächelt von der Getränkeindustrie. Und jetzt ist es schon so, dass eben dieser Kundenzugang immer mehr verstanden wird und auch ausgewählte Produzenten auf uns zukommen und dann halt auch Werbekostenzuschüsse dadurch gehoben werden können, dass man das Produkt entsprechend positioniert, platziert und an den Kunden veräußert.
Aber ich meine, bei so einem Werbekostenzuschuss ist ja die Marge dann irgendwie sehr hoch, ne? Also insofern, so ein Media-Business zu bauen, ist ja dann, ich meine, das ist ja bei Amazon auch so. Guck mal, was jetzt, Amazon Media ist ja nun eine Monstermaschine und alles, was die da erwirtschaften, ist ja extrem renditestark, weil die haben da jetzt nicht mehr die ganz großen Einkaufskosten, noch irgendwo einen Banner oder irgendwie Platzierungen zu verändern.
Das heißt, da
schielt ihr schon auch hin.
Ja, also wie gesagt, wir kooperieren da schon mit ausgewählten Herstellern und das hat natürlich eine hohe Relevanz in dem Gesamtmodell, dass man da auch mit vermarkten und als Mediaagentur am Ende des Tages auch ein Stück weit mit auftreten kann, ganz klar.
Und wie viel verschiedene Lieferanten habt ihr mittlerweile? Also die Produkte von...
Also da kann ich dir aus dem Stegreif gar nicht genau quantifizieren. Es ist so, dass du, wenn du dir den Markt anschaust, natürlich auch eine gewisse Regionalität im Sourcing haben muss, weil es ergibt keinen Sinn, den Mineralwasserkasten von München nach Hamburg zu fahren, ansonsten ist die Marge weg. Heißt, da schaut man an den einzelnen Standorten, dass man auch lokal sourced, was natürlich auch einen Nachhaltigkeitsaspekt hat, auf der anderen Seite aber auch einen ökonomischen Aspekt, dass man im Radius von whatever 350 Kilometer ins Sourcing geht, insbesondere bei den Mineralwässern. Und ansonsten klar, die starken Marken, die üblichen Marken, du hattest vorhin das Bierkaumacher angesprochen, Veltins und Co., die haben wir natürlich alle im Programm, dann darüber hinaus noch Spezialitätenbiere. Du hast auch an der einen oder anderen Stelle schon eine gewisse Craft-Bier-Bewegung, noch nicht so ausgeprägt wie in den USA, aber auch in Deutschland hast du einige Craft-Biere, die man lokal sourced und da im Programm hat. Ich sage mal pro Standort 50, 60, 70 unterschiedliche Lieferanten.
Wäre es in eurer Vision denn auch denkbar, auch wirklich da so Amazon-like zu sagen, boah, so eine Brauerei, wir sind so groß, lass uns mal eine Brauerei oder zwei übernehmen und dann verkauft die Flaschenpost vor allen Dingen dann das irgendwie, sagen wir mal, Flaschenpost-eigene Bier oder Wasser oder so?
Also es ist noch ein weiter Weg dahin. Da auch wieder das Stichwort Komplexität und natürlich auch Kapitalbindung, weil wenn du eine eigene Brauerei kaufst, also da sind wir nicht naiv und sagen, ja wunderbar, dann kommt das Bier da raus und dann landet es beim Kunden. So einfach ist es nicht, sondern da muss man tatsächlich Expertise haben und zum anderen schauen, wie ist so eine maximale Rendite, wenn man da entsprechend investiert von der Brauerei. Und das muss man sich en Detail angucken. Ausgeschlossen ist nichts, aber es sind jetzt keine konkreten Pläne.
Sag mal, ist eigentlich diese gesamte Idee Flaschenpost jetzt komplett homegrown oder habt ihr da irgendwie ins Ausland geguckt? Gibt es irgendwelche US-Modelle, UK-Modelle, die so ähnlich sind? Instacart, Ocado, sag mal so ein bisschen.
Ja, also grundsätzlich ist die Idee 100% homegrown, from scratch entwickelt. Es gibt global kein Unternehmen, was sich eben genau auf diese Nische Getränke fokussiert. Instacart Approach, auch ein super spannendes Modell. Da ist es ja so, dass sie keine eigenen Warehouse betreiben, sondern in den Supermärkten picken. Ist jetzt auch im Kontext der Corona-Krise absolut durch die Decke gegangen. Ocado entwickelt sich immer weiter weg vom Lieferservice hin zum Technologiedienstleister, Technologieanbieter und Entwickler. Ist jetzt auch nicht eins zu eins vergleichbar, hat ein wesentlich breiteres Sortiment mit einem etwas anderen Fokus. Aber ich denke, wenn man zwischen Instacart und Ocado jetzt nochmal differenzieren wollen würde, wäre Ocado näher dran. Und wie gesagt, Instacart ist gerade echt eine super spannende Wachstumsgeschichte, die zeigen, was alles möglich ist.
Okay. Aber andere Modelle gibt es auch weltweit gar nicht, die so in Frage kämen oder so?
Nee, also die eins zu eins das machen, was wir anbieten, ist mir ganz bekannt.
Okay, Wahnsinn. Also Monstergeschichte. Ich hoffe sehr, dass ihr das auch international ausrollt. Das könnte ja wirklich wieder der nächste deutsche Champion werden, der auch dann international, seid ihr eh schon, aber jetzt auch noch international aktiv ist. Ja. Das aus Münster, ja, was es nicht so alles gibt, faszinierend. Und ja. Ich hoffe, dass ihr das logistisch dauerhaft alles hinbekommt und die Retentions so kommen, wie man sich das vorstellt. Aber ich vermute, ihr wisst ja genau, was ihr da tut und die Funding-Runden und so zeigen das ja auch. Also in dem Sinne, Glückwunsch und wir beobachten das weiter. Ich werde mal überlegen, jetzt wo es in Hamburg auch da ist, dass ich demnächst auch mal bei euch, weil ich hätte das eigentlich mal als Vorbereitung des Podcasts, habe ich so gedacht, hätte ich mal testweise eigentlich mal Flaschenpostkunde werden müssen. Muss ich jetzt mal nachholen. Ne?
Okay, ja Philipp, ganz herzlichen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke für den Talk.
Ja, alles klar. Ciao, ciao. Cool.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.